ganze Nacht könnte er so weitermachen. Klar, er muss am nächsten Tag früh raus, Schule und so, aber was macht es jetzt schon? Er kann gar nicht aufhören zu grinsen, muss sich das Kichern regelrecht verkneifen, während er unter seiner Decke liegt und minutenlang an der nächsten SMS feiert. Genau 160 Zeichen hat er. Ebenso viel wie damals eine SMS hat, um sowohl ein bisschen witzig zu sein, als auch ein bisschen tiefsinnig zu erscheinen und vor allem immer noch mit einer Frage zu enden, die den Gesprächsfaden weiterspinnt. Der darf jetzt nämlich nicht abbrechen. Ich weiß noch, dass ich mich kaum jemals so kreativ gefühlt habe und gleichzeitig so aufgeregt war und bei jedem Vibrieren meines Handys so erleichtert war, dass sie nochmal zurückgeschrieben hat, als auch angespannt, ob sie all die Zwischentöne verstanden und aufgenommen hat und ob sie jetzt auch den Gesprächsfaden weiterspinnt und das genauso spielerisch und zweideutig antwortet. Ich war 14 und ich habe nächtelang SMS geschrieben auf diesem Handy. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Das Handy steht für mich so für die Phase des ersten Verliebtseins. Beim Verliebtsein, das werden wir uns alle einig sein, Verliebtsein ist etwas Großartiges. Es ist etwas total Schönes. Und es ist etwas, was man irgendwie mal erfahren haben muss, sonst hat man keine Ahnung, was es mit einem 14-Jährigen macht und warum man die ganze Nacht wach liegt und SMS schreibt. Oder? Oder reicht es vielleicht zu sagen, beim Verliebtsein werden im Gehirn die Belohnungssysteme aktiviert, die über die höchste Dichte an Rezeptoren für die Hormone Vasopressin und Oxytocin verfügen. Das heißt, Vasopressin entsteht durch Berührungen und angenehme soziale Situationen und belohnt dann die Bereitschaft zur Bindung. Daneben steigen im Blutspiegel Dopamin und Adrenalin, was erklärt, warum man sich so glücklich fühlt und aufgeregt ist und zum Beispiel weniger Schlaf braucht und trotzdem Bäume ausreißen könnte oder eben nächtelang chatten und SMS schreiben. So würde vielleicht ein Biochemiker verliebt sein erzählen, anders als ich mit 14. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht ausreicht, die biochemischen Prozesse zu beschreiben und wirklich zu wissen, was es heißt, verliebt zu sein. Und ich glaube, dass der 14-Jährige, der SMS schreibt, viel besser und aus erster Hand erzählen kann, was es eben ist, was es heißt, verliebt zu sein. Weil er es aus Erfahrung kennt. Und etwas kennen, etwas verstehen, etwas wissen, das ist ja so eine Sache. Es gibt in der Bibel zwei verschiedene Worte dafür. Das eine ist so das griechische Konzept, das griechische Denken. Da bedeutet das Wissen ein Wort, das hat was mit Gnostik, Gnosis zu tun. Ja, davon kommt unser Wort für Diagnose. Ja, da sieht man schon, das ist irgendwie so was Analytisches. Ja, Wissen hat etwas damit zu tun, dass ich ein Objekt vor mir habe, und es betrachte und seziere und so aus kritisch-wissenschaftlicher Distanz wahrnehme und dann eben beschreibe. Das ist so das griechische Kennen und Wissen. Und dann gibt es noch das Hebräische. Yada. Das ist eigentlich ein schönes hebräisches Wort. Yada heißt Erkennen, Erkenntnis. Und das erste Mal kommt dieses Wort vor in 1. Mose Kapitel 4. Dort steht, Adam erkannte Eva. Und sie wurde schwanger. Also rein physiologisch kann das irgendwie mit der kritisch-wissenschaftlichen Distanz da nicht so weit gewesen sein. Also, da hat Erkennen irgendwie so ein bisschen einen anderen Beigeschmack. Ja? Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das ist irgendwie ein anderes Erkennen, eines aus nächster Nähe, wortwörtlich. Ein sehr intimes, sich von der Innenansicht heraus etwas aneignen oder jemanden kennenlernen. Und das Schöne und das Problematische am christlichen Glauben ist, dass man auch mit diesen beiden Brillen da drauf gucken kann. Dass man natürlich das Christentum sezieren und analysieren kann, dass man Glaubensbekenntnisse überprüfen kann und die Aussagen testet, dass man Dogmatiken wählt und guckt, ob das alles so Sinn ergibt. Aber ehrlich gesagt, wäre man dann immer noch haarscharf vorbeigestrahlt. Meine These ist, dass das Schöne und das Problematische gleichzeitig im christlichen Glauben ist, dass es im Zentrum des Glaubens nicht um diese analytische Erkenntnis geht, sondern um eine Begegnung, um eine Erfahrung aus nächster Nähe. Weil im Zentrum des christlichen Glaubens nicht ein Satz steht, den man dann wahr oder falsch finden könnte, nicht eine Glaubensüberzeugung, sondern eine Person. Und um diese Person geht es heute. Jesus Christus, Solus Christus, alleine Christus, Und die These des christlichen Glaubens ist, dass du den Glauben nicht richtig oder falsch, wahr oder irgendwie sonst nicht oder unwahr finden kannst, sondern eine Person kannst du vertrauenswürdig oder nicht finden. Aber du kannst eine Person schlecht, wahr oder falsch finden. Und darum geht es letztendlich, um diese Frage, ob allein Christus vertrauenswürdig ist oder nicht. Dieses dritte Sola heißt, dass das Christentum darauf besteht, dass dieser Jesus Christus es tatsächlich wert ist und dass er so vertrauenswürdig ist, dass du dein Leben in Verbindung mit ihm leben kannst und dann dein Leben gelingt. Und das Verzaubernde und Lebensverändernde, das Transformierende an dieser Person, an dieser Begegnung, ist eben etwas, was man auch kaum erklären kann, was man nicht gut predigen kann, was man nicht gut aufschreiben könnte oder so, sondern es ist etwas, was jeder Mensch einzeln mit Gott erfahren muss, was dieses Besondere an dieser Person ist. Allein Christus heißt nämlich, dass sich dein Gottesbild, dass sich unser Gottesbild an dieser Person messen lassen muss. Also egal, was du irgendwie meinst, von Gott zu glauben oder zu wissen oder auch nicht zu denken, es muss sich letztendlich daran messen, an dieser einen Person, Jesus Christus. Und das Problem ist, das Gottesbild von den meisten von uns, so wie wir geprägt sind, hat irgendwas damit zu tun, dass Gott ist irgendwo oben oder so. Oder im Himmel. Ja, vielleicht ein alter Mann mit langem Bart. Ja, das ist immer so die Klischee-Variante. Aber letztendlich, Gott hat irgendwie wenig mit meinem Leben hier, mit der erfahrbaren Welt zu tun. Ja, zwischen U-Bahn verpassen und Jobvorstellungsgesprächen und Familienstreit und Abgabeterminen und Hausarbeiten, da ist Gott überall irgendwie eher nicht, sondern er ist irgendwie oben, weg. Wo auch immer genau, so genau wissen wir das nicht, im Himmel oder so, wo auch immer das ist. Aber wenn man über Gott nachdenkt, dann ist er irgendwie eher distanziert und weg. Die Story der Bibel ist aber das genaue Gegenteil. Die Bibel erzählt nicht von einem Gott, der irgendwo weit weg ist, sondern von einem wortwörtlich heruntergekommenen Gott. Ein Gott, den es nicht oben hält, der nicht im Himmel sein will, sondern der sagt, ach, lass mich hier runter, ich muss auf die Erde. Es zieht mich hin zu den Menschen. Und er hat irgendwie Spuren hinterlassen und viele haben irgendwie immer mal wieder so das Gefühl, dass sie dem Leben selbst begegnen oder dass sie irgendwie eine tolle Erfahrung machen irgendwie und dann so ein Gefühl haben von, ach, das war jetzt, da war ich irgendwie eins mit dem Universum oder was auch immer. Und das ist ganz toll. Und ich glaube, dass Gott solche Spuren hinterlassen hat, ja, in der Natur, wenn man auf Berge steigt. Und auch wenn wir hier in Hamburg sind, lasst es euch vielleicht Bayern gesagt sein, es lohnt sich wirklich. Wer noch nicht auf einem Berg war, das ist sehr schön. Und viele Leuten geht es so, dass sie in der Natur irgendwie solche Erfahrungen machen, dass sie merken, oh, da gibt es irgendwie was Größeres und da gibt es noch mehr. Oder wenn man sich in Gesprächen verliert, oder wenn die Musik irgendwas in der Seele berührt, wo man spürt, da gibt es etwas Schönes noch, etwas Wahres, etwas Gutes über das, was ich sehe, hinaus. Ich glaube, dass Gott diese Spuren hinterlassen hat, aber das hat ihm nicht gereicht. Das ist ihm noch nicht nah genug gewesen und noch nicht persönlich genug. Und darum kommt er uns so nah, wie es nur überhaupt geht. Er wird Mensch, in dem ersten Text einblenden. Und in einem Lied im Neuen Testament, im Kolosserbrief, schreibt Paulus das so, dass dieser Jesus, diese Person, sozusagen diesen unsichtbaren Gott, den man vielleicht erfahren kann in Natur, in anderen Menschen, irgendwie auf so eine gewisse abstrakte Art und Weise, dass dieser Gott, dieser unsichtbare Gott, sich ein Gesicht gegeben hat. Er, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, in Jesus Christus, wer Jesus gesehen hat, ja, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, hat tatsächlich mit Gott selbst Kontakt gehabt, ist mit ihm in Berührung gekommen. Und wenn man sich das Leben von Jesus Christus anschaut, dann hat er, sagen wir heute theologisch, die Liebe selbst verkörpert. Also er ist sozusagen, das steckt hier so drin, Jesus ist so ein Stück weit das Selfie von Gott irgendwie, von dem unsichtbaren Gott, auf irdische Art und Weise. Und wenn wir uns das angucken, wie das genau aussieht, dann hat er eben gezeigt, wie Liebe personifiziert aussieht. Und nicht irgendwie zahnlos, Wischi-Waschi-Liebe oder so, sondern handfest. Solidarität mit denen am Rand der Gesellschaft, echtes Mitgefühl, bis hin zu feines Liebe. An Jesus Christus wird deutlich, dass Gott selbst die Liebe ist. Und er ist das schärfste Bild sozusagen, das wir von diesem Gott bekommen können. Und damit hört es noch nicht auf. Die Liebe Gottes offenbart sich nämlich an einer Stelle dann ganz besonders. Für den nächsten Vers. Es hat Gott gefallen, durch ihn, durch Jesus, alles zu versöhnen, sei es auf Erden oder Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Der Höhepunkt, eigentlich der Tiefpunkt im Leben von diesem Mann, Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren, ist dort am Kreuz, wo Gott selbst, wo die Liebe selbst sich aus Liebe zur Welt hingibt und sein Leben verliert und aufgibt für uns, sagen wir, und das, wo er die Gottverlassenheit dieser Welt auf sich nimmt und wegnimmt. Wir gucken uns gleich nochmal an, was es genau heißt. Aber gerade dort am Kreuz sozusagen kriegen wir nochmal ein Close-up. Ja? So die präziseste, das präziseste Selfie Gottes ist Jesus Christus, wie er am Kreuz hängt und aus Liebe für uns stirbt. Und weil das der Höhepunkt ist und weil Gott sich hier dort so sagbar und so angreifbar im wahrsten Sinne des Wortes macht, deswegen muss sich unser Gottesbild allein an Jesus Christus messen lassen. Er ist der Einzige, an dem wir sozusagen alles, was wir über Gott denken und glauben, checken und messen lassen müssen. Also kein weiser alter Mann mit Bart weit weg im Himmel, sondern eine konkrete Person zu einer bestimmten Zeit, die Liebe selbst verkörpert hat. Was hieß es vor 500 Jahren? Wir sind ja in dieser Themenreihe der Reformation. Und die Frage ist, was hat es damals für Luther bedeutet? Warum war das eine der vier großen Erkenntnisse, über die wir heute noch reden? Allein Christus. Dazu müssen wir uns kurz daran erinnern, was eigentlich das Problem war von Luther. Ja, wir kamen ein bisschen zum Gedächtnis in den letzten beiden Predigten. Da ging es ja schon um die großen Einsichten allein aus Gnade und allein aus Glaube. Und das Problem damals von diesem Mönch Martin Luther vor 500 Jahren war, er hatte eine Höllenangst vor Gott. Wortwörtlich. Sein Grundgefühl und das von ganz vielen Menschen dieser Zeit damals war, Gott ist so groß, so heilig, so perfekt und so gerecht, dass wir keine Chance haben, vor ihm zu bestehen. Und dass wenn Gott wirklich gerecht ist und sich unser Leben anschaut und er am Ende entscheidet, ob wir gut gelebt haben oder nicht, dass es auf gar keinen Fall reichen wird. Wenn Gott wirklich gerecht ist, dann muss er uns verurteilen. Das war die Vorstellung von Luther und es hat dazu geführt, dass er regelrecht Panikattacken und Angstzustände hatte, nächtelang wachgelegen ist, irgendwie in Pein und in irgendwie gefühlten Folterattacken, weil er sich das ausgemalt hat, wie das dann werden würde, wenn er von Gott wirklich verurteilt wird, wie er es als Sünder auch wirklich verdient hat, angesichts des gerechten, heiligen Gottes. Und gerade in dieser Panik, in diese Angst hinein kommt dann die schöne Erkenntnis, die wir die letzten Male schon angeschaut haben. Natürlich kann er das nicht. Natürlich kann niemand vor Gott bestehen. Und wir müssen es auch nicht. Weil aus lauter Gnade und Liebe schenkt Gott, dass er dich als gerecht ansieht. Dass er dich nicht verurteilt. Wir nennen das Erlösung. Das schenkt Gott nicht wegen dem, was wir tun können, sondern eben aus lauter Gnade schenkt er, dass wir darauf vertrauen können, schenkt er den Glauben dafür. Aber, und das ist jetzt eben ganz wichtig, Gott macht das aus Gnaden, das ist sozusagen seine Herzenshaltung uns Menschen gegenüber. Er liebt uns, er will gnädig mit uns sein. Und er macht das Ganze durch Glauben, indem er uns die Kraft schenkt, darauf zu vertrauen. Aber er macht das nicht wegen unserem Glauben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Wir sind nicht gerettet aufgrund unserer Fähigkeit zu glauben. Dann wäre es ja wieder was, was wir können. Und dieser Punkt ist ja gerade, wir können überhaupt nichts dazu beitragen, dass Gott uns rettet, dass Gott uns erlöst. Überhaupt nichts. Selbst den Glauben schenkt er uns. Aber es ist nicht wegen dem Glauben, dass er uns erlöst. Sondern es ist so Christus. Es ist wegen dem, was er in Christus bewirkt hat. Es ist, weil er in Christus den Weg frei gemacht hat für diese Gottesbeziehung. Nicht wegen unserem Glauben. Das wäre, wenn man ein bisschen Ursache mit Wirkung vertauscht. Und das ist mir ein wichtiger Unterschied. Aus Gnade, das ist die Haltung Gottes uns gegenüber, und durch Glauben, weil er uns die Kraft dazu schenkt, aber nicht wegen unserem Glauben. Wir können es uns nicht verdienen. Das war damals bei Luther so die Erkenntnis, diese Versöhnung, die er dann gespürt hat zwischen sich und Gott, diesen Frieden, dieses, oh, ich kann endlich in intakten, heilenden Beziehungen leben, zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen und zu Gott. Das ist das, was Erlösung dann irgendwie bedeutet. Aber wie können wir das vielleicht heute verstehen? Ich glaube, dieser Beziehungsaspekt kann uns da schon einen ganz guten Hinweis geben. Dieses Versöhnung, von dem hier die Rede ist. Weil auch heute ist es so, es reicht nicht, wenn wir uns irgendwie beim moralischen Riemen reißen. Und es geht auch bei uns in der Gemeinde nicht darum, dass Leute hier richtig leben oder so. Und dass wir hier irgendwie einen besonders frommen Lebensstil an den Tag legen und daran Gott uns anlegen. Wenn wir irgendwie in solche Muster reinkommen, dann müssen wir uns immer wieder vor Augen malen, es hat nichts damit zu tun, dass Gott uns liebt und dass er uns erlöst wegen irgendwas, was wir tun. Sondern es ist allein wegen dem, was er in Christus getan hat. In dem Kolossertext heißt es eben, dass Gott durch Christus am Kreuz Frieden gemacht hat. Frieden machen und versöhnen, auch das merken wir irgendwie, wenn wir unser eigenes Leben angucken, es ist nichts, was wir aus eigener Kraft hinkriegen. Es ist zu viel in unserem Leben, was das kaputt macht, was Beziehungen kaputt macht, was Unfrieden schafft, was uns in Unversöhntheiten leben lässt. Und die Bibel nennt das Sünde, aber wenn es für unsere Ohren vielleicht missverständlich oder komisch klingt, dann können wir den Begriff erstmal vergessen. Worum es geht, ist einfach die Einsicht, dass wir als Menschen auf Beziehungen angewiesen sind und unsere Beziehung zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen das Wichtigste im Leben ist und die Beziehung zu Gott, aber dass gerade unsere Beziehungsfähigkeit fundamental beschädigt ist und kaputt ist und wir es von uns aus nicht repariert kriegen. Was da am Kreuz passiert ist, kann man auf ganz vielerlei Arten und Weisen deuten. Aber eines eben genau die, dass Jesus dort all unseren Hass, unsere Beziehungsunfähigkeit, unsere Unversöhntheit auf sich nimmt und es mit in den Tod nimmt und sozusagen dadurch beseitigt. Und uns im Gegenzug dafür seine Liebe und seine heilende Kraft und ein gesundes, ein neues Herz, davon spricht die Bibel immer wieder, gibt. Es geht da nicht um irgendwie ein paar gute Beziehungstipps, sondern es geht um einen kompletten Neustart des Betriebssystems. Das ganze Herz wird komplett ausgetauscht und erneuert und wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Und mit der können wir lernen, versöhnt und in Frieden zu leben. Das ist das, was das Kreuz bedeutet, ein Aspekt, was das Kreuz bedeutet hat. Und eben Christus allein in dem Ganzen bedeutet, dass es nichts ist, was du dir verdienen kannst, dass es nicht deine Anstrengung ist, sondern dass die Möglichkeit dazu allein durch Christus am Kreuz geschaffen ist. Ich habe das Gefühl, man eiert da mit Wort immer so ein bisschen rum. Es ist irgendwie total schwer, das tatsächlich zu erklären und zu sagen. Wer das erfahren hat, dem leuchtet das meistens irgendwie ein. Und wer das nicht erfahren hat, der denkt sich vielleicht, okay, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber es ist genau dieser Aspekt vom Anfang. Die Frage ist eben, sind wir dieser Person Jesus Christus, diesem Christus am Kreuz, der für uns stirbt, der all das, was uns unversöhnt und Unfrieden leben lässt, mit sich nimmt und wegnimmt, sind wir diesem Christus begegnet oder nicht? Und die Frage ist dann eben, ob dieser Jesus Christus vertrauenswürdig ist, dass du dich dem anvertraust. Dass du von ihm dein Leben komplett neu ausrichten lässt. Von seiner Liebe heil machen und verändern und gesund leben lässt. Das sind eben Dinge, die man nicht in einer Pro-Kontra-Liste geregelt kriegt. Indem man irgendwie abwägt, soll ich ja oder soll ich nein, was spricht dafür, was spricht dagegen. Sondern es ist intuitiv, selbstverständlich und selbsterklärend, wenn man diese Begegnung hat mit dieser Person. Wie das Ganze passieren kann, diese Begegnung, diese Erfahrung, Keine Ahnung, wie da für dich der Weg ist. Ich glaube schon, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und ich bin davon überzeugt, dass Gott darauf brennt und darauf wartet, uns allen so zu begegnen in Jesus. Und ein Weg könnte sein, dass du dir Geschichten anhörst von anderen, wie das bei ihnen war. Und dass das für dich den Raum da rein öffnet, auch in so eine Begegnung. Es könnte Musik sein, es könnte Natur sein, wie gesagt, es könnte alles Mögliche sein. Aber ich verspreche dir, dass wenn du danach suchst, wenn wir danach suchen, dann verspricht er, dass er aufmachen wird und dass er schon längst da ist und wir diese Begegnung haben können. Vielleicht hattest du das auch schon mal früher und bist eigentlich an dem Punkt, wo du dir so eine Begegnung wieder neu wünschst. Auch dann kann ich nur dich ermutigen zu sagen, triff dich mit jemandem, mach dich auf die Socken, es ist dein Leben, es ist dein Glaube. Wir können es nicht herstellen, aber wir können uns dem aussetzen und dem ausliefern und es suchen. Und das Versprechen ist, dass er uns dann begegnen wird. Vielleicht so ähnlich wie bei einer Frau vor 2000 Jahren. Zu Jesu Zeiten vor 2000 Jahren war jedem klar, Gott gibt es. So, das war erstmal so irgendwie Konsens. Und es gibt eine Geschichte, die für mich ganz schön illustriert, was aber der Unterschied ist, ob ich so allgemein glaube, dass es etwas Höheres gibt, dass es irgendwie Gott gibt, oder was passiert, wenn ich diesem Jesus Christus begegne. Jesus ist bei einem angesehenen Mann zu Besuch, namens Simeon. Simeon hat Jesus zum Essen eingeladen, weil er neugierig ist und weil er noch mehr verstehen will von dem, wovon Jesus so redet. Vor 2000 Jahren, da war es dann ungefähr so, es war kein privates Candlelight-Dinner zu zweit irgendwo in einem schicken Restaurant, sondern Simeon lädt Jesus nach Hause ein und das bedeutet, es ist ein halböffentliches Treffen. Da sind irgendwie 50 Leute, Verwandte, Familie, in seinem Fall Hausangestellte, irgendwie eine große Gruppe, die diese Begegnung auf jeden Fall mitbekommt. Und die Aufteilung war relativ klar. Die Frauen haben in der Küche gesessen, ja, gekocht, den neuesten Gossip über die Stadt ausgetauscht, ganz anders als heute also. Die Männer lagen am Tisch und haben über die wichtigen Themen diskutiert und geredet. Und in diese Situation hinein, ein relativ normales Abendessen, passiert etwas völlig Abgefahrenes und Verrücktes. Auf einmal wird die Tür aufgestoßen, eine Frau kommt rein, völlig aufgelöst und außer sich. Und erleidet fast so was wie einen Nervenzusammenbruch. Ein filmreifer Auftritt. Sie zittert am ganzen Körper, die Gespräche am Tisch verstummen schlagartig und alle sind völlig perplex. Nicht nur, dass Frauen allgemein nicht in dieses Essenzimmer rein durften, diese Frau wäre die letzte gewesen. Eine stadtbekannte Hure, eine Edelprostituierte. Vielleicht so eine, die sich irgendwelche Vorstandschefs einladen. Jedenfalls eine, die ordentlich Kohle verdient. Und auf jeden Fall eine, die ganz bewusst einen Lebensstil gewählt hat, wie sie vielleicht schnell an Kohle kommt, und mit denen normale, rechtschaffende Bürger wie Simeon und bestimmt doch auch Jesus nichts zu tun haben wollen. Diese Frau steht zitternd da und dann sieht sie Jesus und dann wird es immer noch skurriler. Sie öffnet ihre Haare, was damals im Orient ungefähr den gleich kommt, wie wenn sich eine Frau nackig auszieht. Sie öffnet ihre Haare, sie öffnet eine Flasche von dem teuersten Parfum, das man sich vorstellen kann. Also, ja, sowas, was man vielleicht heute nur in Moskau oder Dubai oder so kaufen kann. Private Blend von Tom Ford oder so. Und dann gleich einen ganzen Liter davon und verschüttet ihn auf die Füße von Jesus. Und dann öffnet sie eben ihre Haare und trocknet ihm die Füße und küsst seine Füße. Ein Affront, ein Skandal. Was ist da passiert? Was bringt so eine Frau dazu, die vielleicht religiös geächtet war, aber sonst eigentlich ein gutes Einkommen, gut situiert war, was bringt sie dazu, so eine Aktion durchzuziehen? Was bringt ein Menschen dazu, sich an allen vorbei in ein Zimmer voller Männer zu stürzen und einem Mann Parfum auf die Füße zu kippen, es abzutrocknen mit den Haaren und ihm die Füße zu küssen? Das Spannende ist, die Bibel sagt es uns nicht. Jedenfalls nicht wortwörtlich. Aber wir können die Leerstellen füllen und uns überlegen, was da passiert sein muss. Im Orient hatte Füße küssen nämlich eine bestimmte Bedeutung. Es wäre ungefähr so, wie wenn du morgen um die Elbe fällst und ich sehe das Und ich springe natürlich heldenhaft, ohne zu zögern, hinterher und rette dich und ziehe dich raus. Und hab dir das Leben gerettet. Dann wäre die Standard Procedure vor 2000 Jahren Orient gewesen, dass du mir die Füße ausziehst und meine Füße küsst. Als Dank für deinen Lebensretter. Die Frau muss irgendeine Begegnung mit diesem Jesus gehabt haben, die für sie klar war, das hat ihr das Leben gerettet. Das hat ihr ganzes Leben verändert und umgekrempelt. Und sie muss irgendwas tun, um den Ausdruck zu verleihen. Und darum stürmt sie in dieses Zimmer und zieht diese Szene ab. Irgendwas muss diese Begegnung mit Jesus, von der wir nicht lesen, die aber offensichtlich stattgefunden hat, irgendwas muss da passiert sein. Dass diese Frau das Gefühl hat, diese Begegnung, diese Person, dieser Jesus Christus, allein diese Begegnung hat mir irgendwie das Leben gerettet. Und ich glaube, vielleicht weniger emotional pathetisch und mehr humble oder schnorrig, aber dass so eine Begegnung auch heute noch möglich ist. Mit dieser Person, die im Zentrum des christlichen Glaubens steht. Und ein Weg, wie wir das Ganze, wie wir dem seit 2000 Jahren Ausdruck verleihen in der Kirche, ist das Abendmahl. Das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, vielleicht an die Begegnung, die wir schon mal hatten, die unser Leben verändert und umgekrempelt hat und uns auf diesen neuen Weg gesetzt hat, Richtung Liebe und Richtung Heilung und Richtung Friede und Versöhnung. Weil wir uns da ganz körperlich, wortwörtlich dessen vergegenwärtigen, dass Jesus Christus nahe ist, dass er bei uns ist. Indem wir es handfest bekommen. Zum Schmecken, zum Kauen, zum Schlucken, zum Spüren. Abendmahl feiern bedeutet, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass dieser Jesus, dass Gott in diesem Jesus Christus eben uns nahe gekommen ist, auf die Welt gekommen ist. Sich sagbar und erfahrbar gemacht hat. Und dass er sein Leben hingegeben hat und dass der einzige Grund ist und die einzige Möglichkeit für uns zu glauben, wir in Versöhnung und in Frieden mit Gott und uns selbst und mit unseren Menschen zu leben. Amen.